Ja, herzlich willkommen im Kepler-Salon. Schön, dass Sie da sind und mit uns heute philosophieren wollen, weil heute haben wir eindeutig einen philosophischen Abend. Ich frage gerne am Anfang vom Salon, wer noch nie hier war und wer sozusagen Premiere feiert. Ja, keine Scheu, das ist okay. Wunderbar, ausgezeichnet.
Lauter Junge.
Ja. Schön. Also für diese sozusagen neuen, hoffentlich Freunde des Salons, möchte ich das Prozedere ein bisschen erklären. Also der Kepler-Salon findet bei freiem Eintritt statt. Was der Vorteil ist, man kann sich jederzeit was zum Trinken an der Bar holen und es ist erlaubt. Also man muss nicht in Erstarrung hier sitzen bleiben, sondern man kann den Abend richtig genießen. Das ist erwünscht und erlaubt und eigentlich die Idee des Salons. Es ist so, der Salon wird finanziert vom Land und von der Stadt und auch von den Freunden des Kepler-Salons. Das ist sozusagen ein freiwilliger Verein von Menschen, die unglaublich gerne Fragen stellen. Ich bin die Präsidentin davon, deswegen bin ich ein ungeheurer Fan davon, aber auch mein Gast, der Thomas Moers, ist mit dabei. Und wir freuen uns über jegliche Neuzugänge, die irgendwie die Leidenschaft der Wissenssuche mit uns teilen. Wenn Sie an der Bar ein Getränk kaufen, können Sie jederzeit und gerne aufrunden. Das erspart Ihnen sozusagen die Mitgliedschaft bei uns Freunden. Und Sie können trotzdem was Gutes tun, damit dieser Platz erhalten bleibt. Grundsätzlich gilt aber, es gibt keinen Zwang, auch keinen Zwang, um Fragen zu stellen, aber es gibt die Möglichkeit dazu. Das heißt, der Ablauf des Abends ist wie folgt. Wenn ich dann zum Reden aufhöre, dann wird dieser weise Mann neben mir sozusagen ja, zum Thema des Abends ein paar Gedanken vorstellen. Das wird circa eine halbe Stunde dauern, plus minus. Und dann ist es so, dass die Kollegin mit dem Mikrofon uns unterstützt, damit Sie nämlich Ihre Fragen stellen können und diese dann beantwortet werden. Es kann natürlich sein, bevor Sie Fragen stellen, dass ich Fragen stelle, weil ich kenne mich in dem Thema auch nicht wirklich aus. Und mein Name ist Barbara Infanger. Ich bin die Gastgeberin des Abends. Das heißt, ich habe eigentlich keine Ahnung, worum es heute geht. Ja, und damit möchte ich eigentlich schon zu dem Thema Philosophie kommen. Ich habe mir heute einmal ein bisschen schlau gemacht, was Philosophie eigentlich heißt. Man redet ja so viel drüber, aber man hat oft diese Definition nicht präsent. Und da bin ich dann bei der Universität Bielefeld darauf gestoßen, dass das Wort Philosophie zurückgeht auf Philein oder Philos und dass das Lieben bedeutet. Und Sophie steht für Weisheit, das heißt, Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Das hat mir schon sehr gefallen. Da habe ich mich gleich nur einmal mehr gefreut, dass ich heute da sein kann. Ein Sophos ist jemand, der sich auskennt. Philosophia kann man daher etwas weniger hochtrabend sagen, bedeutet in der Antike schlicht, sich für Wissen interessieren oder auch sich um Wissen bemühen und nach Wissen streben. Und somit sind wir wieder alle Philosophen. Ich behaupte jetzt einmal, weil sonst waren Sie ja heute nicht da. Genau. Die Philosophen, die das beruflich machen, sind aber Menschen in der Regel, die mit sehr viel Wissen ausgestattet sind, weil sie sich ja dauernd damit beschäftigen. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum dieser Thomas Moers hier neben mir heute schon zum 20. Mal da ist. Und er ist wirklich jemand? Mikro? Halb so brauchbares Mikro. Ja, ich darf mich nicht so viel bewegen. Das ist so, ich bin manchmal zu quirlig, aber ich werde mich bemühen. Jedenfalls, der Thomas Moers war einer der ersten in diesem Salon am 20. Februar 2009, weil der Salon hat ja 2009 begonnen. Und jetzt würde mich interessieren, Thomas, kannst du dich an diesen Abend noch erinnern?
Ich kann mich sehr gut erinnern an den Abend. Ja. Es waren noch mehr Leute da als heute, weil am Anfang wahrscheinlich die Neugierde größer war. Vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich zum Salon gekommen bin. Ich habe so das Programm Linz 09 studiert und festgestellt, dass es für einen berühmten, weltberühmten Linzer eine ganze Ausstellung gab, Adolf Hitler, und für einen anderen weltberühmten Linzer gab es überhaupt nichts. Der wurde nicht erwähnt, nämlich Ludwig Wittgenstein, die zeitgleich in Linz gelebt haben. Und ich habe damals gesagt, das geht nicht. Und habe dann der damaligen Leiterin Kepler Salon, der Silvia Keller, geschrieben, die Iris Meyer war auch dabei, die eigentlich heute kommen wollte, und habe so als Konzept ein philosophisches Café, ein Café Wittgenstein vorgeschlagen. Und die Idee für 2009 war, dass wir im Ausgang von Wittgenstein-Zitaten Abende planen mit Persönlichkeiten, die zu dieser Frage Stellung nehmen können. Und der erste Abend war der mit der Anna Mitkutsch, mit der Schriftstellerin. Und wir haben zum Thema diskutiert, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ich habe mich eigentlich vom ersten Moment an in den Kepler-Salon verliebt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich das gerne immer wieder gemacht habe, auch über Linz 09 hinaus. Und ich habe mir damals niemals gedacht, dass ich 20 Mal hier sitzen würde. Aber ich tue es nach wie vor gerne. Und es ist gerade diese Wohnzimmeratmosphäre, die mich mit begeistert am Salon.
Ja, und jetzt gibt es eine gute Nachricht für alle, die eben am 20. Februar nicht dabei waren. Es ist nämlich so, dass alle Abende im Kepler-Salon aufgezeichnet werden und nachher zum Nachhören sind. Das heißt, wer Interesse hat, was damals gesprochen worden ist, kann das heute noch nachhören. Und das ist der Grund, warum der Hinweis des Herrn an mich, dass das im Mikro nicht funktioniert, ein sehr guter ist, weil eigentlich sollte ich sehr deutlich sprechen. Und das wäre dann auch unsere Bitte an Sie, wenn Sie das Mikrofon bekommen, um Fragen zu stellen, weil eben alles mitgeschnitten und aufgezeichnet wird, damit wir zum Beispiel beim Kochen zu Hause ein bisschen Kepler-Salon nachhören können. Ja, nun zum heutigen Abend. Wir leben nur einmal, das ist oft leicht dahingesagt, und YOLO steht ein bisschen dafür, weil es heißt You Only Live Once. Und es ist im Jahre 2002 im Internet zum Jugendwort des Jahres gewählt worden. Bekannt worden ist es durch einen Hip-Hop-Song vom Drake, habe ich mir erst angehört. Habe ich jetzt gar nicht so mitschwingend erlebt, aber das ist um die Welt gegangen und ist nur immer im Internet zu finden. Und es gibt auch Vorläufer zu diesem YOLO, das man vielleicht mehr kennt. Zu meiner Zeit hat man gesagt, no risk, no fun. Und ganz früher hat man gesagt, carpe diem. YOLO ist grundsätzlich die Aufforderung, eine Chance zu nutzen und einfach nur Spaß zu haben, nicht an irgendwelche Gefahren, Konsequenzen, Regeln oder sonst was zu denken, sondern den Moment zu genießen und Disziplin, Ordnung und Vernunft einmal beiseite zu schieben. Und die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, ist das in Ordnung und wie oft kann man das machen oder soll man das dauernd machen? Und an diesem Punkt bitte ich jetzt um deinen Beitrag, lieber Thomas Moers.
Danke, liebe Barbara. Ich möchte trotzdem zwei Dinge vorweg schicken. Zum einen zum Begriff Philosoph. Also es hat sich die Übersetzung etabliert, Freund oder Liebhaber der Weisheit. Und als Freund oder Liebhaber der Weisheit ist man nicht unbedingt Besitzer der Weisheit oder weiß nicht unbedingt, was Weisheit letztendlich bedeutet. Und was dieses große Wissen der Berufsphilosophen anbelangt, bin ich a. skeptisch und möchte zweitens den alten Sokrates zitieren, der am Ende seines langen Philosophenlebens und am Ende des lebenslangen Strebens nach Erkenntnis festgestellt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und auf dem Level bin ich auch ungefähr. Ja, zum YOLO, du hast schon einiges vorweggeschickt, dieses You Only Live Once ist für mich eher so eine Jugendsprech-Alternative oder ein Jugendsprech-Synonym für das Nachmedizinflut, weil es eben darauf ankommt, jetzt und hier Spaß zu haben, keine Gelegenheit auszulassen, Spaß zu haben, ohne Rücksicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Normen, auf sowas Komisches wie Moral, Anstand und so weiter. Lebe so, als ob es kein Morgen gäbe. Und es unterscheidet sich deshalb dieses YOLO vom Carpe Diem auch deutlich, obwohl die Begriffe werden häufig synonym verwendet, weil das Carpe Diem damals eigentlich darauf abgezielt hat, seine Aufgaben eher in Bescheidenheit zu erledigen, um dann ein ruhiges und angenehmes Leben führen zu können. Und der YOLO, der ist im Gegensatz geradezu die Aufforderung dazu, unvernünftig zu sein. Ja, und als besonders unvernünftig gilt in unserem Kulturkreis nach wie vor, seit jeher, sich etwas zu leisten, was man sich eigentlich nicht leisten kann. Denn sich etwas zu leisten, was man sich nicht leisten kann, heißt, über seine Verhältnisse zu leben. Und über seine Verhältnisse zu leben, das heißt, in aller Regel früher oder später in Schwierigkeiten zu geraten. Und diese Schwierigkeiten sind dann auch damit verbunden, dass es unvernünftig und unmoralisch ist, wenn andere davon betroffen sind, von meinem unvernünftigen Verhalten, andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich stelle an der Stelle die Frage, wieso neigen wir Menschlein so sehr dazu, über unsere Verhältnisse zu leben, obwohl es gegen die Vernunft eigentlich geht? Und dazu möchte ich am Anfang so ein paar anthropologische Grundüberlegungen anstellen. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hinter diesem Phänomen ein tief in unserer menschlichen Psyche verankerter Wesenszug, ein anthropologischer Wesenszug steckt, und das ist nämlich die Neigung zum Vergleich. Wir vergleichen uns mit anderen und wir vergleichen uns häufig damit, was andere haben. Der Religionsphilosoph René Girard hat das mimetische Begehren genannt, also das nachahmende Begehren. Was der andere hat, das muss ich auch haben. Und das geht eigentlich schon im Kindesalter los, spätestens in der Volksschule. Ob es jetzt um den Schulrucksack einer bestimmten Marke geht, um die speziellen Glitzerschuhe oder letztes Jahr in dem Dorf, wo ich gelebt habe, um den aktuell angesagten Schminktisch für 9-jährige, frühest pubertierende Mädels oder um Smartphone. Schon für diese Zielgruppe der Volksschulkinder werden von den cleveren Marketingabteilungen der verschiedenen Industrien Must-Haves ausgelobt. Und wenn dann eins der Kids dieses aktuelle Must-Have besitzt, dann wird für die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler unweigerlich als das höchste Ziel aller ihrer Wünsche definiert. Das muss ich auch unbedingt haben. Papa, bitte, der Florian hat auch schon ein Smartphone. Und der Philipp auch. Und die Rebecca, bitte, Papa, wenn du mir das Smartphone kaufst, werde ich dich nie wieder um etwas bitten. Ich verspreche es. Es kommt anscheinend dem einen oder anderen bekannt vor. Und hinter diesem mimetischen Begehren, dem nachahmenden Begehren, steht noch ein anderes menschliches Grundbedürfnis, glaube ich jedenfalls, nämlich das Bedürfnis, dazu zu gehören. Und diese Zugehörigkeit, die wird eben häufig auch über materielle Symbole, über Statussymbole zum Ausdruck gebracht. Ob das jetzt die Glitzerschuhe sind oder der Pool im eigenen Garten, der natürlich schon ein bisschen größer sein muss als der des Nachbarn. Ja, schon klar. Was wir dagegen als Menschen überhaupt nicht wollen, schon gar keine Kinder, ist sozusagen der Loser zu sein. Der uncoole Typ, der allein irgendwo am äußersten Rand steht und nichts von dem mitmacht oder mitmachen kann, was gerade angesagt ist. Und ein dritter Aspekt ist natürlich die Gewohnheit. Wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn wir auf einem bestimmten Level geboren werden, dann ist das einfach eine Selbstverständlichkeit für uns. Es wird nicht in Frage gestellt. It's not me who consumes too much. Sondern wie ich lebe, so lebt man halt. Das ist völlig normal und selbstverständlich und in aller Regel nicht zu hinterfragen. An der Stelle kann man natürlich Leute, Autoren wie den Psychoanalytiker und Philosophen Erich Fromm immer wieder ins Feld führen und seine Differenzierung zwischen den Lebensprinzipien haben oder sein. Und für Fromm gilt unter anderem, es ist eine seiner berühmtesten Thesen, die Gier ist immer der Ausdruck einer inneren Leere. Die Gier nach materiellen Gütern ist immer Ausdruck einer inneren Leere. Wenn man mit sich selbst, so Fromm, nicht zufrieden ist, wenn man nicht mit dem zufrieden in was und wer man ist, Und wenn man deswegen mit sich selbst entfremdet ist oder von sich selbst entfremdet ist, dann versucht man leicht, dieses Selbstzufriedenheitsdefizit zu kompensieren. Sei es durch materiellen Besitz und die Gier nach materiellem Besitz, sei es durch Extremsport oder die Flucht in irgendwelche Drogen oder dergleichen. Sich etwas leisten, was man sich eigentlich nicht leisten kann, weil man haben will, unbedingt haben muss, was andere auch haben, das ist nach meiner Wahrnehmung ein sehr großer Teil Grundlage des Kreditwesens. Das Kreditwesen beruht haargenau auf diesem menschlichen Wesenszug. Und Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater können davon sicher ein endloses Lied singen. Und nicht zuletzt im Hinblick auf Jugendliche, die sich bekanntermaßen eben für Smartphone, für Tablet, Klamotten, das erste Auto, 200 PS, was sie schon haben, den Fernurlaub und so weiter hoffnungslos verschulden. Das sind Facts, die gut belegt sind. Und dann irgendwann leistet sich man auch was Größeres, das schöne, luxuriöse Haus im Grünen mit allem drum und dran, das stylische Penthouse in der Stadt. Man kann es sich eigentlich nicht leisten. Und das hat im Zweifel dann zur Folge, dass man sich selbst gewissermaßen versklavt, dass man jahrzehntelang mehr oder weniger rund um die Uhr schuften muss, um diesen Kredit oder die Kredite samt Zinsen und Zinseszinsen bedienen zu können. Und am Ende der Schufterei, wenn man endlich seine gesamte zusammengekaufte Habe so richtig genießen könnte, am Ende der Schufterei steht dann womöglich der Burnout. Die Krebserkrankung, der Schlaganfall, der Herzinfarkt oder die Scheidung, weil man einander über all der Schufterei fremd geworden ist. Ich habe vor wenigen Wochen mit Studierenden genau über diese Fromm-These diskutiert, die Gier ist immer ein Ausdruck der inneren Leere. Und eine Studentin erzählte dann von ihrer Erfahrung in ihrem Au-pair-Jahr in Amerika. Und sie sagte, sie war dort bei einer Familie, die aus ihrer Perspektive immens reich war, stinkreich war. Aber ihr ist aufgefallen, dass während dieses Jahres die Eltern dieser Familie nur zweimal die große Terrasse zum riesigen Garten genutzt haben, dass sie niemals im fancy Whirlpool waren, und dass sie als Studentin mit den beiden Kids der Familie den Pool genutzt hat, den großen Pool. Die Eltern waren nie im Pool. Die waren einfach far too busy, Geld zu verdienen, um sich die nächsten materiellen Güter kaufen zu können, den noch größeren SUV für die Mutter und den Sportcabrio für den Vater. Und dann hat sie noch berichtet von einem Ausflug, den sie mit ihren Hosts gemacht hat, auf Einladung einer befreundeten Familie, die noch reicher war als ihre Gastfamilie. Und sie hat dann erzählt, dass auf der Fahrt zu dieser noch reicheren Familie im Auto fleißig gelästert wurde über diesen Reichtum, diesen unnötigen Reichtum der Familie, die man besuchen wollte. Und dann ist man dort mit der noch reicheren Familie mit dem Privatboot zum Privatstrand gefahren und dort hat man dann nach Herzenslust abgelästert über die Superreichen an der Küste mit ihren Yachten und Bungalows. Also irgendwie scheint es nicht der richtige Weg zu sein, das Glück primär über materiellen Besitz im Vergleich mit dem größeren materiellen Besitz anderer definieren zu wollen. Das haut irgendwie nicht hin. Aber der YOLO, der passt hier ganz wunderbar ins Bild. Und zwar besonders, wenn man eine andere altbekannte Mahnung damit in Verbindung bringt. Und das ist die Mahnung Memento Mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Also bedenke, you only live once. Du lebst nur einmal. Also sieh zu, dass du die knappe Lebensspanne, die dir hier zur Verfügung steht und von der du nicht mal weißt, wann sie vorbei sein wird, so gut wie möglich nützt. So viel genießt wie nur irgend möglich. Darauf achtest sozusagen, dass dein Lebenslustkonto immer voll ist. Und bedenke, genug kann nie genügen. Das hat der alte Kotzer den Wecker gesungen früher. Und ansonsten gilt, only the good die young. No risk, no fun. Das war freilich schon das Lebensprinzip des alten Aristippos von Kyrene, so kleine bildungsklugscheißerische Bemerkung. Ein Sokrates-Schüler, der hat genau nach diesem Prinzip gelebt, jede Gelegenheit zur Lust zu nützen, zu lustvollem Erleben zu nützen. Und ein glückliches Leben ist dann die Summe der lustvollen Momente, die man erlebt hat. Also philosophiegeschichtlich ist der YOLO nichts Neues, sondern irgendwie was ganz Altbekanntes und sowas wie eine anthropologische Konstante. Ich flechte an der Stelle eine persönliche Begebenheit ein, die mir wirklich passiert ist vor wenigen Wochen. Ich bin von zu Hause zur Hochschule gefahren und da geht es die Mozartstraße runter, ein paar hundert Meter schnurgerade. Man hat also den Verkehr über hunderte Meter gut im Blick. Und kurz vor der nicht ampelgeregelten Kreuzung der Huema-Straße kam mir unten von der Gruberstraße so ein fetter weißer SUV entgegen, links blinkend. Ich habe den gesehen, habe auch gesehen, der blinkt, aber ich bin gerade ausgefahren, ich habe Vorfahrt. Das nützt einem Radlfahrer im Zweifel aber wenig, wenn der fette weiße SUV dann tatsächlich abbiegt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich an diesem Auto vorbeigekommen bin. Ich hatte schon abgeschlossen, jetzt kracht's. Es muss irgendwie ein Überlebensreflex gewesen sein. Wenn ich Sekundenbruchteil langsamer gewesen wäre, deren Sekundenbruchteil schneller, hätte mich voll auf die Hörner genommen. Also Memento Mori. Der Adrenalinspiegel war ziemlich hoch in der Folge. Und ich habe mir gedacht, ein Sekundenbruchteil kann entscheiden. Und ich gebe zu, dass ich mir an dem Abend ein besonders gutes Essen mit besonders gutem Wein geleistet habe. Und am nächsten Tag habe ich mir einen richtig guten Radlhelm gekauft. Wenn man das jetzt alles bedenkt, dann ist doch eigentlich die YOLO-Schlussfolgerung völlig konsequent. Gepfiffen auf die Vernunft. Die ist so eine arrogante, besserwisserische Zicke. Gepfiffen auf den längerfristigen oder auch mittelfristigen rationalen Kalkül. Gepfiffen auf irgendwelche, wie auch immer begründeten Normen. Jetzt will ich leben. Jetzt. Jetzt will ich Lust. Weil ein Morgen gibt es im Zweifel nicht. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit Argumenten. Weil was ein gutes Argument ist, hängt ganz und gar davon ab, ob es mit meinen Grundüberzeugungen, meiner Lebenshaltung, meinem Weltbild übereinstimmt. Und alles andere ist kein gutes Argument. Das wussten eigentlich bereits die pyrrhonischen Skeptiker, das ist auch schon wieder 2000 Jahre her. Und die Anmaßung der sogenannten vernünftigen Argumente, die tangiert den YOLO nicht. Und für den YOLO verwandelt sich die Vernunft eigentlich in das Gegenteil ihrer selbst, in die Unvernunft. Oder, noch drastischer, schlicht in die Blödheit, sein eigenes Leben zu verplempern und zu verpassen. So. Was jetzt die Frage anbelangt, ob das nicht egoistisch oder unmoralisch ist oder uns unmoralisch ist. Ja, es ist egoistisch. Und? Und was die Moral betrifft, bereits Nietzsche hat doch die Moral dekonstruiert. Hat nachgewiesen, dass die sogenannte Moral nichts anderes ist als das Machtinstrument der Masse. Das Machtinstrument der durchschnittlichen Menschen, der Mittelmäßigen, der Herde, wie er das nannte. Und mit diesem Machtmittel Moral hat sich die Herde versucht, die überdurchschnittlichen, die lebensstarken, die lebensmutigen, die lebenswilligen und auch die rücksichtslosen Menschen gefügig zu machen. Sie unter ein Maß, eine Norm zu deckeln, sie zu domestizieren. Also die fade, spießige, mutlose bürgerliche Moral geht mich nichts an. Sie gilt für mich nicht. Und meine Werte, die bestimme ich als freier Mensch selbst. Und wenn mir jetzt sogar jemand mit Gott kommt, mit einer jenseitigen Strafgerichtsbarkeit, die mich dann für meine irdischen Sünden zu 200 Jahren Fegefeuer oder zum Büßen in Dantes Höllenkreisen 2 bis 4 verdonnert. Sorry, wer an solche Märchen noch glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann und das Christkind und den Osterhasen. René Descartes, der berühmte René Descartes, der Cogito ergo sum Descartes, hat im Widmungsschreiben an die Herren der Sorbonne in seiner zentralen berühmten Schrift Meditationes argumentiert, dass der Glaube an Gott alleine nicht ausreiche, sondern dass die Existenz Gottes definitiv und unbezweifelbar bewiesen werden müsse. Denn wenn das nicht gelingt, die Existenz Gottes unbezweifelbar zu beweisen, dann haben, so Descartes, die Unmoralischen keinen Grund, sich zur Moral zu bekehren. Dann können sie weiter unmoralisch leben. Und das ist sozusagen des Pudels Kern. Ohne Gott bricht die ganze Machtkonstruktion Moral in sich zusammen. Das war auch ein zentrales Argument Nietzsches. Und da das mit den Gottesbeweisen, mit dem Positiven wie den Negativen, meines Wissens bis auf den heutigen Tag nicht funktioniert hat, und wenn man zudem Nietzsche mit seinem Gott ist tot zustimmt und der damit einhergehenden Nihilismusproblematik, das nichts mehr einen Wert hat, dann stellt sich doch sehr wohl die Frage, was ist eigentlich dem YOLO und seinem hemmungslosen hedonistischen Lebenskonzept argumentativ entgegenzuhalten? Hat der nicht schlicht und ergreifend recht? Und wir braven Moralgläubigen stehen uns nur selber im Weg. Wir versäumen und vergeuden in unserer Correctness unser Leben, das mit Camus formuliert, um keinen Deut weniger absurd ist wie das Leben, als das Leben des YOLO. Und wir fragen uns dann am Ende enttäuscht, hey, soll das alles gewesen sein? Bevor ich versuche, eine Antwort auf diese Frage zu geben, möchte ich das YOLO-Prinzip noch auf eine andere Ebene, einen anderen Maßstab übertragen, nämlich den globalen. Ausgehend von folgender Überlegung, wenn alle Menschen auf der Erde so leben würden, wie wir hier im Durchschnitt in Österreich, wenn alle Menschen auf der Erde so viel Energie, so viel Ressourcen verbrauchen würden wie wir, bräuchten wir rein rechnerisch 3 Planeten. Die haben wir aber nicht. Rein theoretisch steht uns allen hier ein ökologischer Fußabdruck von 1,71 Global Hektar zu. Das ist nicht so in Global Hektar umgerechnet. Aber im Durchschnitt leben wir in Österreich auf ziemlich großem Fuß und verbrauchen durchschnittlich 4,8 Global Hektar. Der Earth Overshoot Day oder Erderschöpfungstag, das ist der Tag des Jahres, an dem weltweit die Ressourcen irreversibel verbraucht sind, die eigentlich für ein ganzes Jahr zur Verfügung stünden. Und als dieser Earth Overshoot Day 1987 zum ersten Mal berechnet wurde, lag der Termin am 19. Dezember. 2018, weiß es zufällig jemand, lag der Earth Overshoot Day am 1. August, weltweit gesehen. Wenn wir nur von Österreich ausgehen, der österreichische Earth Overshoot Day lag 2018 im April. Und es gibt eigentlich nur noch relativ wenige Länder, die noch schlimmer sind. In Dubai, glaube ich, lag er im Januar, der Earth Overshoot Day. Und das heißt nichts anderes, als dass wir seit Anfang August auf Pump leben. Wir verschulden uns also sozusagen oder machen uns schuldig. Wir leben eindeutig über unsere Verhältnisse oder besser über die Verhältnisse unserer Nachkommen, über die Verhältnisse unserer Kinder und Enkel und auch über die Verhältnisse von Menschen in anderen Teilen der Welt. Neben uns die Sintflut ist ein Buchtitel von Stefan Lessenich, der war bis 2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der hat 2016 dieses Buch Neben uns die Sintflut veröffentlicht, Untertitel Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und seine These ist, oder eine seiner zentralen Thesen ist, dass unsere Externalisierungsgesellschaft, unser Lebensluxus nachweislich auf der Armut und dem Elend vieler Menschen in den Ländern des Südens beruht und auf dem Leid von Abermilliarden Tieren, deren Lebensräume weltweit großflächig zerstört werden, etwa für den Anbau von Futterpflanzen, die dann an die erbarmungswürdigen Viecher in der globalen Qualmastindustrie verfüttert werden, die dann möglichst billig an uns verfüttert werden. Legen wir doch spaßeshalber einmal Immanuel Kants kategorischen Imperativ an unsere Lebensweise an und fragen uns, ob wir wollen können, dass alle Menschen auf der Erde so leben wie wir. Das ist ja die Grundformel des kategorischen Imperativs. Handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder eben kann ich wollen, dass alle Menschen auf der Erde so leben wie ich. Die Antwort könnte vielleicht lauten, ja, ich kann es mir durchaus wünschen und ich wünsche es allen Menschen, dass sie so leben können wie wir. schon besser, weil damit wahrscheinlich eine der wichtigsten Fluchtursachen beseitigt wäre. Aber ich kann es nicht wirklich wollen. Wenn das nämlich der Fall wäre, dann würden sehr schnell alle ökologischen und mit den ökologischen auch alle sozialen und politischen Systeme kollabieren. Und in dem dann höchstwahrscheinlich ausbrechenden Chaos würde auch ich selbst und meinen Lebensstil mitgerissen. Und das heißt jetzt wieder in der Kant-Denke, dass die Maxime, unseren Lebensstil zu verallgemeinern, zu universalisieren, mit sich selbst im Widerspruch steht, wenn man es zu Ende denkt. Und das ist nach Kant ein klarer Indikator dafür, dass diese Maxime moralisch nicht zu rechtfertigen ist. Wir können das nicht wollen. Was hat jetzt der YOLO in dem globalen Zusammenhang für eine Bedeutung? Nach meiner Einschätzung eine mehrfache. Zum einen ist es dem YOLO schlicht und einfach egal, was anderswo passiert und ob sein Lebensstil irgendwelche negativen Konsequenzen für Menschen in anderen Erdteilen oder für nachfolgende Generationen hat, jenseits seines unmittelbaren Wahrnehmungsbereiches. Der YOLO ist im Zweifel ein begnadeter Ignorant, ein Verdrängungskünstler und häufig auch ein begnadeter Zyniker. Und zudem lebt der YOLO, wie wir wahrscheinlich alle, in der Nahbereichsfalle, und zwar räumlich, zeitlich und sozial. Was über den Sozialbereich, den Nahbereich hinausgeht, geht uns nichts an, tangiert uns nicht, überfordert uns nur. Dass Indonesien brennt, dass da in riesigem Maßstab Regenwald für Palmölplantagen brandgerodet werden, damit wir billig Biosprit tanken können und nach Herzenslust Nutella und Schokoriegel essen, was geht das uns an? Dass in Afrika hunderttausende Menschen von ihrem angestammten Land vertrieben werden, in die Slums der Städte, in den Hungertod oder auf den Wahnsinnstrip übers Mittelmeer, weil auf ihrem Land ausländische Investoren riesige Soja, Zuckerrohr, Avocado, sonst was Monokulturen anlegen wollen. Was juckt das uns? Hauptsache Avocado, Superfood gibt's für uns das ganze Jahr. Dass 90% des in Österreich an die bedauernswürdigen Mastviecher verfütterten Kraftfutters, also vornehmlich genverändertes Soja, 90% in Österreich, aus Ländern wie Brasilien importiert werden, in denen viele Menschen hungern und keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, was juckt das uns? Hauptsache unser Schnitzel bleibt billig. Dass die Ozeane hochgradig mit Plastik verseucht, dass die Meeresfauna und Flora massiv bedroht ist, was soll's? Hauptsache die Drinks an der Poolbar im All-Inclusive Robinson Club sind gratis. Ich stelle bei der Gelegenheit eine simple Frage in den Raum. Hand aufs Herz. Wer weiß noch, ohne jetzt geschwind zu googeln, wer Aylan Kurdi war? Aylan Kurdi. Wer war Aylan Kurdi? Wenn ich es auflöse, wissen es alle. Ja. Aylan Kurdi war der kleine Junge, der 2015 in der Türkei ertrunken an den Strand gespült wurde. Alle haben das Bild vor Augen jetzt. Ne? Es ging um die Welt. Es hat einen Riesenwirbel ausgelöst. Aber es ist 3 Jahre her und niemand erinnert sich dran. Aylan Kurdi haben wir jede Nacht. Auch das ist etwas, was weit, weit weg ist. Ein weiteres YOLO-Argument im globalen Kontext lautet, das begegnen wir ziemlich oft, wenn eh schon alles zu spät ist. Und zwar alles zu spät ist schon deshalb, weil jetzt gegenwärtig 2,5 Milliarden Chinesen und Inder auf der Überholspur sind, die nachholende Entwicklung anstreben, weil die genauso leben wollen wie wir in Europa, in Amerika, in Australien, was völlig verständlich ist. Kann denen ja niemand verübeln, dass sie genauso leben wollen wie wir in genau dem gleichen Wohlstand. Was, wie wir wissen, aber schlicht und ergreifend unmöglich ist. Wir haben keine 3 Planeten. Und wenn wir also die Karre sowieso an die Wand fahren, wenn die Titanic sowieso früher oder später auf den Eisberg kracht und wir das Glück haben, am Buffet und an der Bar zu stehen, ja, mei, dann bleiben wir halt an der Bar und am Buffet, bis es halt irgendwann kracht nach uns. Die Sintflut. Wir haben doch die herrschenden Verhältnisse nicht geschaffen. Wir sind da hineingeboren worden. Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint. Ja, und dass neben uns die Sintflut eigentlich längst Realität ist, dass andere Leute irgendwo die die Arschkarte des Lebens gezogen haben und unter jämmerlichen Bedingungen, Sklavenbedingungen, unsere Jeans und unsere T-Shirts und unsere Laufschuhe und unsere Fußbälle und unsere Smartphones und unsere, was weiß ich, produzieren, ja, ist für die dumm gelaufen. Sorry. Ich kann daran nichts ändern und Hauptsache, mir geht's gut. Es ist irgendwie klar, dass das auf die Dauer alles nicht funktionieren kann. Ich erinnere daran, dass der alte Konrad Lorenz kurz vor seinem Tod in einem Spiegel-Interview die These formuliert hat, der Mensch, dieses blöde Vieh, ist zu dumm fürs Überleben. Und er hat diese düstere These begründet mit dem Argument, dass wir Menschen uns auf der Erde Lebens- und Überlebensbedingungen geschaffen haben, an die wir als nahbereichsfokussierte Kleingruppenwesen schlechterdings nicht angepasst sind. Und deshalb werden wir nach seiner Einschätzung daran scheitern. Und der smarte Physiker und Philosoph Harald Lesch, den kennen wahrscheinlich einige im Raum, der vermarktet gerade eifrig sein letztes Buch, Titel Die Menschheit schafft sich ab. Ob das erdgeschichtlich so ein großes Problem wäre, können wir vielleicht nachher diskutieren. Dem YOLO ist das jedenfalls alles egal. Der will sein Leben genießen, so lange und so gut es geht. Und irgendwie muss ich sagen, dass diese Haltung, die mir zunehmend auch bei jungen Studierenden begegnet, durchaus nachvollziehen kann. Das verstehe ich. Aber war es das jetzt? Ist das so hinzunehmen? Ist das sowas wie ein anthropologisches Gesetz, mit dem wir uns abfinden müssen? Müssen wir mit Michael Schmidt-Salomon, keine Macht im Blöden, interessantes Streitschrift, müssen wir mit Salomon akzeptieren, dass wir mitnichten das animale Rationale sind, dass wir nicht das vernunftbegabte Tier oder gar der Homo sapiens sind, der verständige, der kluge Mensch, von Amtsch hast du auch von Weisheit geredet, der Mensch, der weise die mittelfristigen Konsequenzen seines Tuns kalkuliert und in seinem Nachhaltigkeitskalkül die Interessen zukünftiger Generationen und Menschen anderswo auf der Erde mit einbezieht. Ganz im Gegenteil, so Schmidt-Salomon, verdienen wir eher die Gattungsbezeichnung Homo Demens. Der wahnsinnige Mensch. Und dem ist im Unterschied zu Ameisen, Bienen und Fischen keine Schwarmintelligenz, sondern eine unglaubliche und längstens mittelfristig selbstzerstörerische Schwarmblödheit zu attestieren. Wollen wir uns das noch leisten, was wir uns auf Dauer sicher nicht leisten können? Wollen wir uns das noch leisten, diesen systemischen Wahn vom immerwährenden wirtschaftlichen Wachstum in einer Welt mit begrenzten Ressourcen? Kenneth Boulding, selber Wirtschaftswissenschaftler, 2011 verstorben, hat diesen wunderschönen Satz formuliert. Wer in einer Welt mit begrenzten Ressourcen an immerwährendes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Ja, wollen wir weiter in eine Zivilisation leben? Müssen wir uns der Logik des YOLO ergeben? Ich komme dann langsam auch schon zum Schluss. Wahrscheinlich ist es bei mir irgendwie berufsbedingt und mag auch sein, dass es absolut naiv ist, weil wir diese Diskussion im Grunde seit 2500 Jahren, spätestens seit Platons Politeia führen. Aber meine Antwort auf die Frage, wie wir die Kurve kriegen können, wie uns das gelingen kann, dieser Schritt vom Animal Rationabile, wie Kant das formuliert hat, dem zur Vernunft begabten Tier, zum Animal Rationale, dem vernünftigen Tier, dass sich dessen bewusst ist, dass es nicht primär rational ist, sondern primär emotional, affektiv und triebgesteuert und dass ich vielleicht genau wegen dieses Bewusstseins über den eigenen Zustand in der Lage sein kann, die eigenen Triebe, Affekte und Emotionen zumindest einigermaßen zu steuern und zu kontrollieren. Die Antwort auf diese Frage lautet Bildung. Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Allerdings verstehe ich unter diesem Begriff von Bildung etwas anderes als dieses unsägliche Abfüllen von Stoffstopfgänsen, das in unserem Verbildungssystem, Schule genannt, noch immer gang und gäbe ist. Natürlich gibt es Ausnahmen, die auch ermutigend sind. Sondern es wäre eine Bildung, die viel stärker philosophisch orientiert wäre. Und einer Bildung, der es im Kern um die Frage geht, was denn das Menschleinleben tatsächlich lebenswert macht. eine Bildung, die etwa im Ausgang von Erich Fromm die Frage stellt, ob es im Leben wirklich in erster Linie auf das Haben ankommt, auf den materiellen Besitz, auf den Erfolg, auf den Ruhm, von dem man sich versklaven lässt, oder ob es nicht eher auf das Sein ankommt. Darauf, was man ist und wer man ist, wie man mit anderen und sich selbst zu Rande kommt, welche Beziehungen, in welcher humanen Qualität man zu anderen Menschen pflegen kann, welche Qualitäten Freundschaften haben, welche Verbundenheit man mit der nichtmenschlichen Natur spürt. Ich bin im Juni mit zwei befreundeten Frauen hier in Linz zur Donau in Flammen gegangen. Wein, Käse, Oliven und Picknickdecke im Rucksack. Mit dem Feuerwerk habe ich nicht viel anfangen können, aus diversen Gründen. War für mich langweilige und einfallslose Geldverschwendung mit grottiger Ökobilanz. Aber diese Stunden des Zusammenseins mit den beiden Ladies, das Reden über dies und das und alles und nichts, das gemeinsame Genießen von Wein, Käse, Oliven, der Stimmung am Fluss, das gemeinsame Lachen und dann die Sensation, da ist plötzlich ein ganzer Schwarm Junikäfer rumgebrummt. Das war irre, es gibt sie also doch noch. Und andere sind in Panik geraten, weil da plötzlich diese Bestien da oben, ich habe das alles als unendlich wertvoll empfunden. Und es hat mich mit so einem richtig satten, entspannten und tiefen Gefühl wohliger Zufriedenheit erfüllt. Und das entspricht nach meiner Wahrnehmung auch viel eher dem Glück im Garten des Epikur, wenn man eben mit ein paar Freunden mit Wein, Käse und Oliven und einer Picknickdecke bewaffnet zum Feuerwerk am Fluss geht. Genau von diesem Epikur, einem der wichtigsten Vertreter der Philosophie des Hedonismus, der Philosophie der Lust, ist die Aussage überliefert: Willst du einen Menschen glücklich machen, so vermehre nicht seine Habe, sondern verringere seine Bedürfnisse. Ich halte das auch heute noch für sehr bedenkenswert. Und um noch einen anderen von den weisen Alten zu bemühen, am Ende seiner nikomachischen Ethik, in der es ja um die Frage geht, wie ein Mensch in seinem Leben das höchste Gut der Glückseligkeit erreichen kann, gelangt Aristoteles zum Ergebnis, ich zitiere: Glückselig ist, wer mit äußeren Gütern mäßig bedacht, maßvoll gelebt hat. Und genau in dem Sinne verstehe ich auch den Song von Eric Burdon and the Animals aus dem Jahr 1967, der Song Good Times, wo es heißt: When I think of all the good times that I've wasted having good times. Ja, konfrontiert mit der Frage, ob wir uns das noch leisten wollen, so zu leben, als ob uns die Ressourcen von drei Planeten zur Verfügung stünden, könnten wir also eigentlich ganz entspannt sagen: Nein. Wozu? Weniger ist mehr und es ist eigentlich sogar eine existenzielle Befreiung. Und es hätte womöglich noch den für das eigene Selbstbild und das eigene Lebensgefühl und Selbstwertgefühl durchaus positiven Nebeneffekt, dass ein weniger bei uns auch Menschen in anderen Teilen der Welt ein angenehmeres, wenn auch kein luxuriöses Leben ermöglichen könnte und dass auch nachfolgende Generationen noch die Chance erhalten, ein solches angenehmes, lebenswertes Leben zu führen. In dem Sinn zitiere ich abschließend ganz profan aus dem Lied Leichtes Gepäck der deutschen Rock-Pop-Band Silbermoons: Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Ich finde den Gedanken ehrlich gesagt sehr schön. Fragt sich bloß, ob das den YOLO interessiert. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Mir ist selten so charmant, so Unangenehmes unterbreitet worden, möchte ich doch sagen. Das Lernen mit der Fülle zu leben, die wir haben, und mit der Sattheit, ist ja gar nicht so einfach, oder? Sich da irgendwie herauszunehmen aus diesen
Konsumrufen, die uns umgeben, finde ich schwierig und deswegen war es für mich eigentlich auch sehr bewundernswert, wie ich eine Kollegin gehabt habe, die auf einmal behauptet hat, auch eine junge, weil die YOLOs sind ja eigentlich diese Generation Y, also relativ junge. Also es ist, wie ich so irgendwie ein bisschen gegoogelt habe über die YOLOs, habe ich mir gedacht, ja vielleicht ist das dieses auch schon seit Jahrzehnten übliche Jammern sozusagen der Älteren über die Jungen. Aber die hat mich zum Beispiel so verblüfft, weil die ist auf einmal hergekommen und hat gesagt, ja, sie will nur mal 30 Stunden arbeiten. Und ich habe gemerkt, wie innerlich mir doch, wie kann man das überhaupt machen, nur mal 30 Stunden arbeiten oder sogar nur weniger, damit man mehr Zeit zum Genießen hat, weil sie weniger braucht und weniger haben will und sie eigentlich vor allen Dingen nach Zeit strebt. Nach diesem Genuss, den du jetzt gerade beschrieben hast, und ich finde, dass das eigentlich ein sehr faszinierender Gedanke ist, der mich damals berührt hat, weil ich aus einem System komme, wo das gar nicht denkbar wäre, weniger zu arbeiten.
Ja, wir werden reingetrieben in dieses immer mehr, immer größer, der nächste SUV muss doch größer sein und so weiter. Die Industrie und die Marketingabteilungen wissen ja um unsere psychische Verfasstheit. Und das wird ganz gezielt adressiert von Kindesbeinen an. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ob das jetzt die Glitzerschuhe oder sonst was sind. Die Must-Haves werden definiert. Und meine Frage ist, ich habe mal Must-Have gegoogelt. Das ist Wahnsinn, was da alles kommt. Was es alles für Must-Have gibt für Männer. Also ich habe es gibt Must-Have April Devices, also das sind nicht die May-Devices, das muss man im April haben, im Mai muss man schon wieder was anderes haben und so weiter. Und wenn das von Kindesbeinen an funktioniert, dieses Prinzip, dann findet so eine Art Konditionierung statt und wir leben in diesem Modus. Und die Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe, ist die, warum folge ich diesen Must-Haves? Warum folge ich diesen Vorschriften, dass man sich irgendwie am Nasenring durch die Arena ziehen lässt, von einem Must-Have zum nächsten? Wozu? Wieso? Mhm. Und ich habe in meinem Leben auch sehr viel umgestellt und festgestellt, es fehlt mir eigentlich nichts, wenn ich dies und das und jenes nicht habe. Seitdem ich in Linz lebe, habe ich kein Auto mehr. Ich brauche kein Auto. Ich mache alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das geht problemlos. Aber das Statussymbol ist weg. Aber für mich hat sich einfach die Frage gestellt, was nutzt es mir, wenn ich jetzt kein Fahrzeug, ist ein Stehzeug, das in der Tiefgarage steht und ich zahle 100 Euro im Monat für das Stehzeug. Sorry, die 100 Euro gebe ich lieber für gutes Essen aus und gute Lebensmittel. Einen Abend mit Freunden. Ja. Und ich glaube, dass das für die allermeisten gilt, wie es auch im Song leichtes Gepäck zum Ausdruck kommt, wenn man so sich in seiner Wohnung umschaut und da ist so viel Zeugs, wo man dann fragt, was mache ich eigentlich damit, mit dem ganzen Kram? Hm.
Ja, ich würde eigentlich gern das Mikrofon ins Publikum geben, weil ich denke, da sind sicher ein paar Fragen da.
Ich glaube, ich habe irgendwas nicht so richtig verstanden oder ich kann es nicht einordnen. Wie passt der YOLO zu unserer menschlichen Grundausstattung, die Sie am Anfang erwähnt haben? Wir vergleichen uns, wir wollen zum Rudel gehören. Ich kann da die gedankliche Brücke nicht herstellen.
Einerseits vergleichen wir uns und wollen dazugehören. Das ist, der alte Kant hat das als diesen Antagonismus der ungeselligen Geselligkeit definiert. Einerseits neigen wir zur Vergemeinschaftung, zur Geselligkeit, weil wir nur in der Gemeinschaft irgendwie wirklich Mensch sein können. Das heißt, wir wollen dazugehören. Gleichzeitig neigen wir aber auch zur Ungeselligkeit, das heißt egoistische Neigung, unsere eigenen Interesse durchzusetzen gegen die anderen, was dann den Widerstand hervorruft von anderen. Und bei Heidegger gibt es diese anthropologische Analyse, dass Wenn alles so sozusagen gleich ist, es immer auch ein Bestreben gibt von Einzelnen, darüber hinauszugehen, herauszuragen, besonders zu sein. Und dieses Besonderssein ist dann wieder der Maßstab für andere, dem anderen nacheifern, um auf dem Level zu sein. Und dann auf einem höheren Niveau ergibt sich wieder diese Situation. Und dann geht es wieder ein hinaus, darüber hinaus. Den YOLO gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Der YOLO ist jetzt eigentlich der, der seine Interessen durchsetzen will, der seine Vorstellungen von Spaß und Fun durchsetzen will, ohne Rücksicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder sowas. Aber das heißt nicht, dass der YOLO nicht auch dazugehören will. Auch der YOLO ist ein soziales Lebewesen, der mit seinen Freunden in der Gemeinschaft Spaß haben will und dass der Spaß in der Gemeinschaft ein größerer sein kann, ja, in seiner Gruppe. Und schauen Sie in irgendeine Disco, da haben die Kids Fun miteinander. Und natürlich ist das gemeinsame Spaß haben eine gesteigerte Lust, ein gesteigertes Erlebnis. Aber eben immer dieser Impuls auch, darüber hinaus zu sein. Avantgarde, Trendsetter.
Aber den YOLO hat es ja immer gegeben in unterschiedlichen
Formen. Ja, klar. Was gerade für Männer natürlich ein wichtiger Aspekt ist, derjenige, der herausragt aus der Menge, hat einen hohen Attraktivitätsbonus. Das muss man immer berücksichtigen. Gerade junge Männer, pubertierende Adoleszente, die müssen gockeln. Das ist evolutionäres Prinzip. Und es ist empirisch gut belegt weltweit. Studien wie David Buss, Evolutionary Anthropology, es ist empirisch gut belegt, dass diejenigen jungen Männer, die mehr Aufmerksamkeit erregen, den reproduktiven Erfolg haben. Die haben einfach den Riss. Denken Sie an Rainer Zentrich. Wie heißt es da? Macho Machos ist sind zwangsläufig und dann irgendwo ist es, das sind leider um die Hasenlänge vorn, die Hasenlänge.
Da hätten wir auch noch eine Frage.
Es ist jetzt nicht wirklich eine Frage, aber mir ist bei diesem Ausspruch mit materiellen Dingen maßvoll umgehen eine Begebenheit eingefallen, die ich erzählen möchte. Ich war vor kurzem in einem Supermarkt einkaufen, war in der Schlange bei der Kasse und musste gezwungenermaßen ein Telefongespräch mit anhören, eine junge Dame neben mir, sichtlich auf die Frage hin, was hast du eingekauft oder so, hat sie, ich zitiere, gesagt, lauter Graffel, das ich eh nicht brauche. Mir hat es irgendwie so erschreckt, ich muss dir so konsterniert angeschaut haben. Auf jeden Fall war die Reaktion nicht sehr freundlich, aber das hat mich schon irgendwie zum Denken gebracht.
Ja. Wenn Sie an die zitierte These von Erich Fromm denken, die Gier ist immer ein Ausdruck der inneren Leere. Es gibt ja den definierten Begriff des Konsumismus. Und Konsumismus ist praktisch ein Krankheitsbild wie eine Drogensucht, so ähnlich. Ne? Die Leute müssen kaufen. Und sie finden sozusagen ihre Erfüllung oder die Befriedigung ihrer Bedürfnisse, ihrer Unzufriedenheit mit sich selbst über den Konsum, über das Kaufen und den Konsum. Und das ist ein zwanghaftes Verhalten. Einerseits sind die Leute sich bewusst, das Geraffel brauche ich eh nicht, es liegt daheim irgendwo mal an. Aber sie müssen kaufen, es ist ein Zwang.
Sie haben uns heute in sehr komprimierter Form apokalyptische Fakten aufgezeigt. Wir brauchen drei Erden, wenn wir so weiterleben, etc. Eigentlich müsste ich ja in schwerste Depression verfallen. Meine Frage, warum ist das nicht bei mir? Warum hat das mit Überlebensstrategie zu tun? Hat das mit Alter auch zu tun? Ich glaube auch, dass man mit reiferem Alter auch gesättelter ist, vielleicht weniger dem Konsum nachhechelt. Aber was ist der Grund, warum man wir alle jetzt ja nicht plötzlich ja da niederliegen? Ich bringe vielleicht ein Beispiel, weil Sie gesagt haben, die Weltbevölkerung, wie die auch wächst. Wir wissen, dass wir, ich glaube 2050, 11 Milliarden Menschen haben. Was können wir hier in Österreich jeder Einzelne für sich tun, dass man dem ein bisschen entgegensteuert. Ich bringe ein Beispiel. Ich war Mitte der 80er Jahre das erste Mal in Peking, in China. Und da sind auf den großen Boulevards Tausende, hundert nur Fahrräder gefahren. Und links und rechts ein Streifen mit Autos. Nur Fahrräder. In dieser kurzen Zeit, wenn man jetzt nach China kommt oder nach Peking, es ist der Verkehrsinfarkt. Es gibt zwar noch Fahrräder, aber oder auch diese Mittelschicht, was sich in China heranbildet, was die konsumieren. Und das sind nicht 8 Millionen, sondern sind vielleicht 200 Millionen neue Mittelschicht in China. Also meine Frage ist an Sie, ist das Selbstschutz, dass wir jetzt in Depression verfallen oder was ist es und was können wir eigentlich da jeder Einzelne dazu tun?
Also erstens glaube ich in der Tat, dass es Selbstschutz ist, auch sinnvoller Selbstschutz, weil es hilft ja niemandem, wenn wir jetzt alle in Depressionen verfallen. Ich kämpfe immer wieder damit, aber in meiner Seele wohnen auch so, in meiner Brust wohnen so zwei Seelen. Das eine ist die realistische, die das Bild vor Augen hat, die Titanic rauscht auf den Eisberg zu, der ist schon in Sichtweite und der Captain schreit volle Kraft voraus. Das ist diese eine Seele. Und die andere, ja, klar, der hat viele tolle Lieder. Ja, das ist auch ein passendes. Der Klabautermann gerade noch. Ja. Ja, und auf der anderen Seite ist der Optimist, der auch optimistisch bleiben will. Das ist eine bewusste Entscheidung, auch schon aus Verantwortung gegenüber meinen Kindern und Enkeln. Daraus speist sich für mich auch die Kraft, weiterzumachen und weiterzukämpfen. Was Sie von China gesagt haben, habe ich ja auch vorhin angedeutet. Es ist in der Tat ein Riesenproblem, dass Chinesen und Inder die nachholende Entwicklung anstreben, was ihnen niemand verübeln kann. Aber ob jetzt, und wenn jetzt 8,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher von heute auf morgen auf Fahrrad umstellen und auf einen 1,71 Global Hektar Fußabdruck. Was bringt das, wenn 2,5 Chinesen und Inder genau in der anderen Richtung unterwegs sind? Also da muss wirklich im großen Maßstab was passieren. Und der YOLO verweist eben genau darauf und sagt, hey, das mit den drei Planeten ist natürlich so eine Sache. Das heißt ja, wenn alle Menschen in auf der Welt so leben würden, wie wir in Österreich, dann bräuchten wir drei Planeten. Es leben natürlich nicht alle Menschen auf der Erde so wie wir. Und insgesamt, weltweit gesehen oder auf die Menschheit betrachtet, sind wir momentan so, dass wir 1,5 Planeten brauchen, die wir natürlich auch nicht haben. Was heißt, dass wir an allen Ecken und Enden, wo es möglich ist, Energiebedarf, Ressourcenbedarf reduzieren müssen. Und letzte Woche war ja in Linz der erste oberösterreichische Klimagipfel. Da waren wirklich hochkarätige Leute da, Stefan Ramstorf, das ist der Leiter des Klimaforschungsinstituts an der Uni Potsdam, brillanter Wissenschaftler. Und da habe ich mir letzte Woche gedacht, die Situation ist alles andere als rosig. Und dann ist eben die Frage, wie kann man mit dieser Situation umgehen? Und Ramstorf meinte, wenn wir jetzt konsequent Schritte ergreifen, dann ist es schon noch möglich, sozusagen die Kurve zu kriegen und innerhalb der 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, die nach den Pariser Zielen vorgegeben sind. Wenn wir die Kurve jetzt nicht kriegen, dann steuern wir auf 4 Grad oder 6 Grad Erwärmung zu. Und dann, ich habe ja keine Rezepte.
Ich meine, es ist eins schon so, das weiß man aus den Untersuchungen von den Medien, dass es teilweise den Effekt gibt, dass gerade in dieser jetzigen Zeit mit dieser neuen Form der Nachrichten unangenehme Nachrichten ausgeblendet werden, ganz bewusst, weil es einfach einem zu viel wird. Das heißt, man richtet sich das so her, dass es angenehm ist. Und ich denke schon, dass man bis zu einem gewissen Grad darüber diskutieren muss, ob diese Medienkultur, die wir so zum Teil haben, die Nachrichtenkultur der Sensationen, die aber eigentlich immer das Unglück betont, statt positiver Nachrichten zu bringen oder Nachrichten mit am Ende, das erträglich ist, durchaus ein Gedanke ist. Und da gibt es in Skandinavien ein Modell, wo eine Zeitung umgestellt hat auf konstruktive Nachrichten und wo nicht jeden Tag in den Nachrichten gebracht wird, wer wem den Kopf eingedroschen hat. Weil das ja auch irgendwie zu einer Unmacht führt, die irgendwie ja auch nicht angenehm ist. Und ich glaube, meine persönliche Ansicht ist halt, dass bei solchen Themen dann immer wieder passiert, wenn es unangenehm wird, und das passiert auch mir, ja, dass man dann irgendwie dann schnell drüber nachdenkt, was wer anderer tun kann, oder dass man da unmächtig ist. Aber Tatsache ist, wenn man sich selber bei der Nase nimmt und vielleicht auch versucht, irgendwie im Umfeld was zu machen, dass das ja eigentlich schon viel ist. Ja? Aber das ist, ist halt auch schwierig, wobei auch ich habe schon zeitlang ohne Auto gelebt. Und es ist sehr spannend, wenn man auf einmal einkaufen geht, 10 Kilometer mit dem Rucksack. Und man hat ganz lustige Begegnungen, wenn man diese Experimente wagt. Und ich kann nur sagen, dass dieses Begegnen ist auch was Schönes. Also man kann auch eine Mischform finden.
In der Kühltasche.
Die Tiefkühlprodukte im Sommer, also von dem einmal ganz abgesehen, dass ich gar nicht mehr so viele Milchprodukte brauche, also da fängt es ja schon einmal an, und das heißt, wenn ich keine Milchprodukte habe, habe ich das Problem gar nicht. Also das ist gerade bei den Milchprodukten sehr gut zum sehen, wie weit die angewachsen sind, also diese Halden an Auswahlen, an Joghurtvarianten, also einen Apfel kriegt man schon haben. Das ist kein Problem.
Aber ich möchte nochmal den Begriff der Apokalypse aufgreifen. Ich glaube, dass wir viel zu lange weggeschaut haben vor den tatsächlichen Verhältnissen und dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen und Zusammenhänge klarzumachen, auch in der Schule, auch in der Bildung. Dass es aber gleichzeitig auch wichtig ist, positive Aspekte aufzuzeigen. Und das ist ja auch möglich. Wenn Sie an Dokus denken wie Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen, oder jetzt zuletzt Zeit für Utopien vom Langbein. Man kann in der Region schauen, Pfölzer Jeans, die regionale Bio-Jeans aus dem Mühlviertel. Ich war vor kurzem in Ulrichsberg beim Unternehmen Neuburger, die dort riesig umbauen und ab nächstes Jahr ganz groß einsteigen in diese Fleischlos-Initiative. Hermann Fleischlos, und ich finde das Konzept einfach großartig. Und es gibt viele Beispiele, die man sich anschauen kann, und Initiativen. Und es gibt auch die Möglichkeit, ich war heute beim Rudi Anschober, und wir haben überlegt, welche Initiativen es auch für die Schulen gibt. Und da gibt es viele Ansatzmöglichkeiten, in der Schule konkret zu arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, einerseits ist es wichtig aufzuklären und auf Probleme hinzuweisen, die ja da sind, und das soll man nicht wegschauen. Die Kids sollen wissen, wie ihre Smartphones produziert werden und was da drin steckt. Blood in the Mobile ist der Titel einer Doku eines dänischen Journalisten vor wenigen Jahren. In jedem dieser Mobiles steckt Blut, buchstäblich, von Kindern irgendwo in der Demokratischen Republik Kongo. Aber es gibt Alternativen. Und das ist ja, das ist sozusagen der Strohhalm, an den ich mich klammere. Hinten war auch noch eine Wortmeldung, glaube
ich. Ja,
der Herr im, ist es Türkis oder so? Ja.
Ich hätte vielleicht noch ein bisschen eine kritischere Ansicht zu YOLO oder zu Ihrer Argumentation. Und zwar geht es für mich, oder YOLO bezieht für mich halt auch sehr die zeitliche oder die spaßige Komponente. Also das heißt, YOLO ist nicht nur in Bezug auf Konsum, sondern halt auch die Entscheidung jetzt, was Spaßiges zu machen oder meine Zeit in irgendwie so einzusetzen für Spaß, anstatt für irgendwie was Produktives wie ein Studium, Wissen aneignen oder die Arbeit. Und das wurde vielleicht heute Abend ein bisschen ausgelassen. Aber ich denke jetzt auch mal, wenn Sie sagen, ja, Sie haben die Zeit, den Abend genossen an der Donau unten, oder selbst der Entscheid, die 200 Euro nicht fürs Auto auszugeben, sondern vielleicht fürs Restaurant oder für eine gute Zeit, kann das für mich eben auch wiederum YOLO sein, weil es einfach, ich genieße das Leben ja auch.
Ich bin bekennender YOLO. Ich bin bekennender Epikuräer.
Das ist aber eine neue Wendung.
YOLO kann man ja so und so. Ich habe heute Nachmittag einen Freund getroffen, von dem ich weiß, dass am letzten Samstag seine ehemalige Ehefrau gestorben ist. Und er war sichtlich zutiefst betroffen. Und auch so kann man YOLO verstehen, unter diesem Memento Mori, wie gehe ich mit meinem Leben um? Es kann vorbei sein, die Frau ist 60 Jahre alt geworden, ist an Krebs gestorben. Ich habe vorhin das mit dem Radl geschildert, die Situation da, Museumstraße, Hohemerstraße, wo mich der weiße SUV fast abgeschossen hat. Ja, und an dem Abend habe ich mir was Gutes gegönnt. YOLO. Ja. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, sein Leben zu genießen. Im Gegenteil, wenn man in die Depression verfällt oder nur noch misanthropisch durch die Welt läuft, ja, dann hat man keinen Genuss mehr. Und wenn man keinen Genuss mehr hat, ist man dann aktiv und leistungsfähig oder so. Auch im Sinne des Bestrebens, etwas zum Positiven zu bewegen und zu bewirken. Ich glaube nicht, also wäre für mich undenkbar.
Ja, nein, ich wollte es nur so quasi noch ergänzen, weil es irgendwie sehr auf den Konsum heute bezogen war und ich diese
Aspekte ein bisschen erweitern wollte. Es ging mir um eine bestimmte YOLO-Interpretation. Ja. Und das ist diese hemmungslos hedonistische, rücksichtslose und auf gar nichts irgendwie zu achten.
Aber das ist das, was ich erst auch gemeint habe, von der einen Kollegin erzählt habe. Ich finde auch, dass es zwei Bewegungen gibt, wo ein paar sehr wohl diesen Konsum eigentlich aussteigen und zu diesem Genuss gehen oder diesem Moment. Und ich glaube, Bildung könnte ja heißen, im Moment sein. Oder auch wieder mal zu sehen, wie ein Tier wächst oder eine Pflanze wächst, bevor ich mit dem Handy anfange. Weil wenn ich das Kind in einer Schule mitkriege, wie lange das dauert, dass ein Tier wächst oder eine Pflanze wächst und dass das Arbeit ist, dann habe ich vielleicht auch ein anderes Bewusstsein dafür. Mhm. Und dann ist auch vielleicht der Verbrauch ein anderer. Und diese
Bildung heißt für mich im Anschluss an Erich Fromm oder Hiese in erster Linie, dass die Menschen bei sich bleiben können und nicht von sich entfremdet werden. Und das ist ja die Fromm-These. Menschen, die von sich selber entfremdet sind, müssen dieses Loch sozusagen irgendwie auffüllen. Ja. Ob das jetzt durch Konsum ist oder Extremsport, Droge, sonst was. Es muss dieses Loch irgendwie aufgefüllt werden. Und wäre es nicht erstrebenswert, dahin zu kommen, auch durch ein entsprechendes Bildungssystem, dass genau dieser Effekt der Entfremdung nicht passiert, sondern wer bei sich ist und mit sich selbst zufrieden und im Einklang ist, der hat nichts zu kompensieren.
Ja.
Der braucht keinen Konsumwahn und Sonstiges. Das wäre so meine Vorstellung von einem gelingenden Bildungssystem.
Ja. Schön.
Ja, ich habe die Frage, und zwar, wer hat sich diesen Welterschöpfungstag ausgedacht? Und ich habe das Gefühl, dem YOLO ist egal. Und der vielleicht betroffen ist oder den es betroffen macht, der, glaube ich, ist überfordert, dass er die Entscheidung trifft, was ändere ich in meinem Leben, was macht Sinn zu ändern, damit ich nicht so viel Erde verbrauche.
Mhm. Ja. Also wer jetzt konkret hinter dem Earth Overshoot Day steht, müsste ich selbst nachschauen. Es war eine dieser NGOs in den 80er Jahren, die das Instrument entwickelt hat. Man kann heute auch nachschauen, wie das Ganze hinterlegt ist, theoretisch, und wie die Berechnungen zustande kommen, welcher Algorithmus dahinter steht. Bei dieser Berechnung des ökologischen Fußabdrucks wird man einfach nach seinem Lebensstil gefragt, nach dem Konsumverhalten, wie viele Autos, Wohnsituation, Kleidung, Kosmetik etc. etc. Und auf der Grundlage dieser Angaben berechnet das System dann den Fußabdruck. Man kann sich auch ausrechnen lassen, wie viele Sklaven für einen weltweit arbeiten. Das ist die Seite slaveryfootprint.org, das ist auch ganz spannend. Häufig ist der YOLO nicht informiert, wenig informiert. Ich kenne ja diese ganzen Unmündigkeitstheoreme. Ne? Wenn man mit sowas konfrontiert wird wie heute Abend, dann kommt diese Reaktion, na, man darf gar nicht drüber nachdenken. Was bringt es schon, wenn ich was ändere? Na, da wird man ja depressiv. Das muss man schon als Selbstschutz ausblenden und so weiter. Diese Theoreme kenne ich alle zu Genüge, bis hin zu dem YOLO-Moment, das ist mir alles wurscht, mir geht's gut. Und das ist mein Maßstab. Und ich sehe das ein, irgendwie geht alles den Bach runter, aber ich habe Glück gehabt Ich stehe an der Bar und am Buffet auf der Titanic. Ich lebe weiter wie bisher. Ist doch super.
Nein, ich denke mal, es gibt ja noch was dazwischen. Ja.
Ja, ja,
und
klar.
Ich glaube, die so dazwischen stehen oder die, ich sage jetzt einmal, wenn wir jetzt bei YOLO sind, eben kein YOLO sind, ja, wenn man jetzt den Genuss weglässt und trotzdem genießen, aber vielleicht nicht in diesem Übermaß, die sind ja dann betroffen. Denen macht ja dieses viele Erdeverbrauchen betroffen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die überfordert sind mit der Frage, was lasse ich jetzt in meinem Leben noch weg? Mhm. Oder ändere die?
Ja.
Ja. Was macht wirklich Sinn, dass das eine Auswirkung hat?
Ja.
Also, wenn man dann gesagt hat, natürlich, dann fallen dann die Chinesen ein und sagen, okay, oder ich war in Amerika Müll, ja, ich rannte mir um das Urteil vom Joghurtbecher oder, ja, und wasch ab und das extra irgendwo hin und dort kriegst du, wenn du isst, irgendwo ja, ein Tablett mit Müllblatt über.
Ja. Ja. Das ist also, auch so eines dieser Theoreme.
Es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt nicht mehr zu Hause, nein, weil da drüben wird das noch ganz anders praktiziert. Aber diese Sinnhaftigkeit, also ich hätte immer gern, und wegen dem bin ich auch da, dass ich sage, okay, was überlegen wir uns?
Mhm.
Ja. Und dieses Gutmensch und der, der mit dem Radl fährt, ist jetzt der, der dann einen guten Helm braucht, weil sonst ist er auch gefährdet. Dann sind vielleicht die Arztkosten oder Krankenhauskosten hoch. Und sonst war vielleicht nur das Auto kaputt. Mhm. Ja, oder was auch immer. Ja, ich weiß, ja, verstehe. Also, ich denke mal, es ist so endlos, ja, wo, oder, weiß ich nicht, fliege jetzt nicht auf Urlaub, weil Fliegen ist ja total doof. Wenn du das jetzt irgendwie mal erzählst, dass du dreimal im Jahr fliegst, bist du ja schon nicht mehr grün.
Nicht wirklich, ne? Wird dann ein bisschen schwierig. Ne? Was sie machen, wenn sie sich die Amerikaner anschauen und sonst wen, sie vergleichen schon wieder. Sie vergleichen sich mit denen. Und ja, ich möchte von diesem Vergleichsprinzip wegkommen, weil dann ist wieder dieses, dann hat man wieder so eine Art Rechtfertigung, ja, die verbrauchen ja noch fünfmal mehr als ich. Ja.
Ja, da, wir sind ja eh schon ein paar, oder? Ich meine, wir machen da jetzt einfach eine neue Bestrebung und eine neue Allianz und wir gehen mit einem Vorsatz aus, dass wir irgendwie vielleicht zumindest ein bisschen was beitragen, oder?
Ja.
Also wir müssen ja nicht so Defizit denken, oder? Ja, ich tue auch Plastik sammeln daheim oder vermeiden. Also ich fahre jetzt immer sozusagen mit dem Glas zu meiner Aufstrichfrau und sage, bitte da hineingeben, keinen Plastikbecher. Ich meine, manchmal kommt man ein bisschen komisch vor, aber jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht mehr allein bin, ist das gleich viel besser.
Ja.
Wir haben da hinten noch was. Wir dürfen uns halt so verplaudern. Ich möchte ja wissen, was der junge Mann denkt.
Ich war auch noch eine Wortmeldung.
Ja, super. Okay. Hör damit.
Ich darf mich gerne auf die Aussage beziehen, dass wir mehr konstruktive Medien brauchen.
Ja.
Und ich glaube nämlich, dass das nicht recht zielführend ist, weil es eben genau darin resultiert, dass wir uns alle zurückziehen in diese Scheinwelt oder da, wie es die Impressionisten gemacht haben, eben in diesen Elfenturm zurückziehen. Ich glaube eher, dass es sinnvoller war, wenn man global gesehen ein wenig also mitkriegt, was sie da wirklich tut, eben auch negative Sachen. Natürlich ist es unwichtig, wenn in irgendeinem Bauernkauf wieder sich irgendwer die Schädel einschlägt. Aber es war schon wichtig, wenn man mal mitkriegt, was in was nicht. In Syrien oder so.
Ja, aber das, diese Constructive News macht was Ähnliches wie das Format TEDx. Das ist ein Konferenzformat, ein neues. Das heißt, die nehmen Themen her und diskutieren diese kritischen Themen, aber sie steigen mit einem Lösungsansatz aus. Das heißt, es heißt nicht, sozusagen die Kriminalität steigt oder es werden mehr Waffen verkauft und da hört die Geschichte auf, sondern es wird ein Ausstiegsszenario präsentiert und das ist sozusagen dieses Constructive News, weil das den Vorteil hat, dass jemand einfach nicht sagt, Himmel, da ist wieder was Tragisches passiert. Und das ist halt einfach, es passiert ja schon, dass Menschen sagen, ich will diese Nachrichten nicht mehr hören und sie zurückziehen. Und die Frage ist, wie wir uns aber mit solchen Dingen beschäftigen können, ohne dass wir nachher depressiv sind. Weil wenn wir depressiv sind, sind wir nicht mehr handlungsfähig.
Und das finde ich ist schon ein spannender Ansatz, weil ich mir halt mit solchen unangenehmen Nachrichten auch leichter tue, wenn ich am Schluss einen Hoffnungsschimmer habe. Also das heißt, ja, natürlich darüber reden, also nicht aufhören, sondern das einfach anders zu berichten oder anders anzugehen, ist die Idee von diesen Constructive News.
Naja, aber das nimmt halt dann auch den Sinn quasi von objektiver Nachrichtenbringung weg, wenn da einer vorn steht und der sagt dann, ja, wir müssen das so und so machen. Weil das ist halt dann sehr, sehr subjektiv auch.
Nein, ich glaube, dass die eher zurückgängen zu, also so wie ich verstanden habe, die gängen zurück zu eigentlich zu einem sachlichen Journalismus, in dem es verschiedene Punkte gegenüberstehen. Und was ich halt oft wahrnehme, ist, dass eigentlich diese ganz, sage ich mal, tragischen Nachrichten ja eher dafür für verwendet werden, irgendwen in Panik zu versetzen oder etwas zu erreichen. Das heißt, es geht wieder darum, dass wir Nachrichten haben, wo Dinge gegenübergestellt werden. Aber wir können das gern dann nur diskutieren an der Bar, weil die hat bis 10 Uhr geöffnet. Und jetzt darf mich interessieren sozusagen, ganz was, genau, was ja, da hinten
ja,
so
schon
an Nachrichten, also so beiträgt.
Ich glaube, es geht darum, sehr viel mehr zu genießen, als das wir bisher tun. Mhm. Ja. Wir haben alles, wir gehören zu den reichsten, sichersten, friedlichsten, schönsten Ländern der Welt. Aber ich behaupte, sehr viele Menschen können das überhaupt nicht genießen. Ja? Und wir verbrauchen die Ressourcen von 3 Planeten, aber wir sind in den letzten 50 Jahren keinen Prozentpunkt glücklicher, keinen zufriedener geworden und auch nicht gesünder. Zwar etwas älter, aber nicht gesünder. Das heißt, meines Erachtens gilt dieses Umdenken in die Richtung, dass wir uns selbst entwickeln. Ja? Wir entwickeln immer die Wirtschaft und das ist richtiger Fetisch in der Politik und Wirtschaft überall. Wirtschaftswachstum immer mehr, immer mehr. Aber das menschliche Wachstum, das emotionale Wachstum oder Entwicklung, sagen wir mal, passiert überhaupt nichts. Ja? Und meines Erachtens geht es da, ich war einige Zeit im Betriebsrat auch, also diese Suderei permanent, das hältst einfach nicht aus. Ja? Das heißt, meines Erachtens geht es darum, wirklich diese Glücksentwicklung zu forcieren und hier sind meines Erachtens alle Menschen gefragt, jeder persönlich. Ich verschiebe es gar nicht an die Universitäten und die vielen Philosophen, Psychologen, Soziologen, Theologen sozusagen, die vernachlässigen uns ein bisschen, würde ich sagen. Aber ich glaube einfach, in die Richtung muss es gehen, dass wir das wirklich genießen, was wir haben. Und abschließende Bemerkung, mir gefällt das immer, was die Astronauten sagen. Viele behaupten, wir leben bereits im Paradies. So wunderschön ist die Erde von außen. Ja? Das heißt im Klartext, das Ganze ist eine Art von Bewusstseinszustand. Und ich war heute zufällig am Bichlinger See beim Sonnenuntergang. Also das ist unglaublich, wie schön das ist. Wir leben in einer wunderschönen Welt und fast keiner kriegt es mit.
Ja, also danke für das Statement. Stimmt für mich völlig mit dem überein, was Erich Fromm sagt, in diese Differenzierung der Lebenshaltungen haben oder sein. Und diese Lebenshaltung des Seins geht ja genau in diese Richtung. Und es geht um Bewusstseinsbildung. Und da hat für mich eben ein Bildungssystem einen sehr wichtigen Auftrag. Und darauf zu achten, dass diese Entfremdung möglichst nicht passiert und die Menschen, die Kinder bei sich bleiben und auch entsprechend Menschen sind, die auch in ihrem Erwachsenenleben bei sich bleiben können, zufrieden sind mit dem, was sie sind in erster Linie und auch mit dem, was sie haben. Denn ganz ohne Habe geht es ja auch nicht. Das ist auch in der internationalen Glücksforschung gut belegt. Also so ein gewisses Wohlstandslevel brauchen wir und bis zu einem gewissen Level ist materieller Besitz auch für die Lebenszufriedenheit erforderlich. Wenn man jeden Tag hungert und nicht weiß, wo man irgendwelche Nahrungsmittel herkriegt und wo man die Klamotten herkriegt für die Kinder, kann man schwerlich glücklich sein. Also das ist so eine gewisse Basis gibt es. Aber dann gibt es das Gossensche Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Wir können reicher und reicher und reicher und reicher werden. Wir werden aber nicht glücklicher oder zufriedener. Es nimmt dann einfach die Kurve flach ab.
Wir haben da drüben einen Beitrag, ein Statement, eine Frage.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz auf das eingehen, was die Dame vorhin da hinten gesagt hat, bezüglich des Themas, dass sich jeder einzelne Gedanken macht, wie man halt in seinem eigenen Radius tätig werden kann, dass man halt quasi eine bessere Welt hinterlassen kann, auch für die nachfolgenden Generationen. Und ich persönlich, ich sehe da irgendwie schon die Problematik auch darin, dass diese Entscheidungen oftmals immer beim Endverbraucher hängen bleiben Und ich denke, dass eigentlich sollte man da schon bei dem ganzen Regelwerk eher weiter oben beginnen, dass man halt, also es würde einiges einfacher machen, wenn schon von Konzern wegen her schon ganz viele Dinge verändert werden würden. Teilweise merkt man das auch, dass bei bestimmten Supermarktketten, dass die da schon rumstehen und so weiter. Allerdings passiert halt da einfach nur viel zu wenig, speziell eben, wenn man wieder an China oder an diese Räume denkt. Und man darf sich, also man muss ja immer so bewusst machen, dass das eigentlich auch ein immenses Privileg ist, dass man einfach da sitzen kann und sich darüber Gedanken machen kann an sich. Weil jetzt global gesehen gibt es die sehr wenige Menschen, die sich einfach hier sitzen können und da überlegen, soll ich jetzt die Tomaten mit Plastik kaufen oder nicht. Das ist trotzdem eigentlich ein Gedankengang, der sehr sicher wichtig ist, aber eigentlich denke ich, dass das Hauptproblem eher in den oberen Regelwerken anzupacken wäre. Also was quasi Konsum betrifft und.
Also ich erlebe dieses Verantwortungsspiel immer so als schwarzer Peter-Spiel. Es wird, der eine schiebt es auf den anderen ab, die Konsumenten auf die Wirtschaft auf die Politik wieder auf die Konsumenten und so weiter. Niemand will die Verantwortung wirklich wahrnehmen, die alle haben, keine Frage. Und so Unternehmer wie die Neuburgers oder andere, das sehe ich ja, dass auf dieser Unternehmensebene auch ein Umdenken stattfinden kann und das wirklich auch authentisch ist und Substanz hat. Auf politischer Ebene bin ich persönlich mittlerweile, es gibt Ausnahmen, ich habe vorhin einen Namen genannt, der für mich eine Ausnahme ist, aber ansonsten habe ich oft den Eindruck, dass gerade Spitzenpolitiker und Politikerinnen, gendern ist in dem Fall ganz wichtig, sowas wie Bauchrednerpuppen der Konzerne sind. Und dass sich deshalb auf dieser Ebene schwerlich etwas ändern wird. Und ich bin nun mal kein Unternehmer, ich bin auch kein Politiker und bin kein Regierungschef, ich bin Konsument und frage mich eben, was kann ich in meiner Position als Konsument und auch als Hochschullehrer, als Ethiklehrer beitragen, um eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Dass die Verantwortung auf allen Ebenen liegt, kann ich in keiner, nein, möchte ich niemals bestreiten. Sie muss aber wahrgenommen werden. Und es gibt weltweit Unternehmen, die als Leuchttürme fungieren können. Und es wäre vielleicht auch unsere Aufgabe, diese entsprechend zu unterstützen. Ich bin zum Beispiel auch der Überzeugung, wenn man das Thema Ernährung aufgreift, ich bin der Überzeugung, Fairtrade beginnt vor der Haustür. Wenn ich mir für meine Ernährung qualitativ hochwertige, wirklich reife Produkte wünsche, dann habe ich eine Mitverantwortung dafür, dass diese Produkte in meiner Region auch angebaut werden können. Und wenn die da angebaut werden, dann muss ich auch bereit sein, für diese höherwertigen Produkte faire Preise zu bezahlen. Was Fakt ist, auch in Oberösterreich, es findet nach wie vor das große Bauernsterben statt. Wachse oder weiche. Und dann braucht mich nicht zu wundern, wenn am Ende irgendwie die Industrie übrig bleibt und ich keine Möglichkeit habe, irgendwas einzukaufen, was meinen Vorstellungen entspricht. Die Verantwortung liegt auf allen Ebenen.
Ja, eine Frage als junger Mensch, weil die YOLOs ja eigentlich nur in den Kreisen der Jungen vorkommen.
Na, die hat es immer schon gegeben.
Ja, aber immer bei den Jungen. Oder jetzt gerade bei uns, bei den Jungen. Ist es nicht irgendwie eine Selbstschutzfunktion der Jungen, zu sagen, wir kommen in eine Welt, wir werden da hineingeboren, in der man uns ständig sagt, es wird nicht mehr lang weitergehen mit uns. Und ihr müsst jetzt was ändern, ihr Jungen. Wir Alten sind schon alt, zu alt dafür, wir werden es nicht mehr erleben. Ist es nicht der Selbstschutz, dass man dann sagt, ja, YOLO, können ja nichts mehr ändern?
Ja, habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein Aspekt oder des YOLO-Verhaltens im globalen Zusammenhang, dieses, hey, wir haben diesen Zustand nicht herbeigeführt. Es sieht auch so aus, als ob da nichts mehr groß zu ändern ist. Und wir haben halt das Glück, sozusagen auf der Butterseite des Lebens geboren zu sein. Und ja, jetzt leben wir halt so, wie wir leben. Und es ist eigentlich hochgradig unfair von unseren Generationen, jetzt zu sagen, ja, hier, ihr habt jetzt die Probleme, seht zu, wie ihr damit klarkommt, wir sind zu alt dafür. Wir, die wir sozusagen die ganze Geschichte verbockt haben.
wobei man auf der Putterseite des Lebens leben kann und sich trotzdem die ganze Zeit darüber Gedanken machen muss, dass man nicht das Gute tut. Aber man nicht wirklich die Wahl hat, dass man das Gute tut, wenn man solche Vorstellungen hat. Mhm. Irgendwie.
Ich habe letzten Samstag mit Studierenden diskutiert, ob wir in unserem systemischen Kontext das überhaupt können, nachhaltig leben, ob das systemisch möglich ist. Und wir haben dann gemeinsam ökologischen Fußabdruck und Slavery Footprint berechnet. Kein einziger kam auf die 1,71 Global Hektar. Die allermeisten lagen deutlich drüber. Bei den meisten kamen 4 oder 5 Planeten raus, die man bräuchte, wenn alle so leben würden wie sie. Und dann stellt sich natürlich die Frage, so what? Was tue ich jetzt? Was folgt daraus? Für mich persönlich, mit meinem Leben. Und dann macht man Abstriche hier und Abstriche da und Abstriche da. Und dann kommt man mit gut Glück und allen möglichen Anstrengungen auf 1,8 Planeten. Ja, wir haben auch keine 1,8 Planeten. Das ist echt schwierig.
Ja, aber gerade nur die Jungen können ja was verändern. Denke ich mal, die Jungen sind natürlich die
Ping-Pong-Stimme
jetzt nicht. Also, wer soll es sonst sein? Für uns Alten ist es wirklich schon egal.
So. Nein.
Ja, sicher.
Aber
ich glaube,
Ping-Pong-Spielen kennen wir
nicht. Wie beim Brexit in England. Die Jungen sind nicht zur Abstimmung gegangen, ja, obwohl es eigentlich ihre Zukunft wäre. Mhm. Und das ist in dem Fall genau das Gleiche. Ja,
aber dann müssten wir die Jungen auch fragen, und die Jungen auch Antworten geben lassen. Und was tun wir, wenn ich in die Schule schaue, was passiert denn mit den Jungen, mit den Pubertierenden, den Adoleszenten? Da wird die Fremdbestimmung wird verstärkt, der Druck wird verstärkt. Aber die ganzen Ideen, die wir von Jugendlichen erwarten können, werden nicht nachgefragt. In keiner Phase des Lebens sind Menschen so kreativ wie während der Pubertät und der Adoleszenz. Wir bräuchten deren Ideen, deren schräge Ideen, deren verrückte Ideen, deren Einfälle, die mit unseren Hirnen irgendwie gar nicht mehr möglich sind, weil wir irgendwie blockiert sind. Aber wir lassen es nicht zu. Und das ist für mich ein Kernproblem. Ich nenne ein Beispiel. Es gibt das World Peace Game. Das World Peace Game ist so ein Spiel, das ein amerikanischer Lehrer entwickelt hat. So ein Mehrebenenspiel, wo die Spieler die Rollen von Staatschefs übernehmen, Verteidigungsminister, Finanzminister und so weiter. Zielsetzung des Spiels ist es, dass am Ende Frieden herrscht auf der Welt und alle ihre Staatsbudgets verbessert haben. Jede Spielerin, jeder Spieler kriegt so ein Dossier mit 60 Aufgaben mit, die im Laufe des Spiels gelöst werden müssen. Und einer meiner Studenten hat sich zertifizieren lassen für dieses Spiel, da muss man sich zertifizieren lassen, und hat dann berichtet, es ist faszinierend, wenn ich das Spiel mit Erwachsenen spiele, wird das Spielziel nie erreicht. Kein einziges Mal. Wenn ich das Spiel mit Kindern und Jugendlichen spiele, wird es fast immer erreicht. Also offensichtlich ist da noch eine ganz andere Flexibilität und Plastizität des Denkens und Agierens möglich als bei uns. Aber wir lassen sie ja nicht ran.
Genau, wir lassen sie nicht ran. Die Kinder, unser kostbares Gut, wie es immer so schön heißt, was geben wir den Kindern wirklich mit? Eine ruinierte Welt? Oder ist das die Welt, die wir zurücklassen, ist eine Ruine? Und die Kinder und die Jugend ist nicht vorbereitet darauf. Wir geben ihnen viel zu wenig mit. Wir bedienen sie immer nur bestens. Wir geben ihnen alles. Sie müssen es ja besser haben als wir. Und das ist eine Fehleinschätzung allergrößten Ausmaßes, was auf uns zukommt.
Ja.
Ich glaube, wir können anscheinend nur durch ein großes Unglück oder durch eine Katastrophe lernen. Anders, die Vernunft kehrt sonst nicht zurück. Und noch ein kurzes Bonmot zu, fällt mir jetzt nicht ein. Entschuldigung.
Nein, ist kein Problem. Wir sind ja kurz sozusagen vom Zeitablauf und vielleicht nutzt man es einfach, dass wir da noch trotzdem noch eine Antwort geben, weil ich glaube sehr wohl, dass es ein positives Ende gibt und dass wir da einen Dreh schaffen. Vor allen Dingen, wenn wir nicht Ping-Pong spielen und das immer dem Nächsten überlassen. Und ich bin mir sicher, dass da ein positives Ende für diesen Abend. Bevor wir uns an der Bar treffen und dann sozusagen Allianzen schließen, um die Welt zu retten.
Also ich glaube, wir übergeben unseren Kindern keinen völlig ruinierten Planeten, aber einen gefährdeten. Und es kommt darauf an, dass wir diese Gefahr sehen, anerkennen und versuchen, darauf konstruktive Lösungen zu finden. Es gibt die SDGs, es gibt die Paris-Ziele etc., die als Orientierung dienen können, aber es muss in die Umsetzung gehen. Es muss tatsächlich jetzt in die Umsetzung gehen. Und zum anderen, der Mensch ist der Anpassungskünstler schlechthin der Evolution. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch schaffen und unsere Kinder es schaffen, wenn wir es zulassen, an die Gegebenheiten sich anzupassen, wie sie ihnen begegnen. Dass sie es schaffen, damit so umzugehen, dass sie auch noch ein lebenswertes Leben gestalten können. Dass wir ihnen einen Riesenhaufen Problem überlassen, das sehe ich ganz genauso.
Zu dem Bon Mondo ganz kurz. Der Vergleich macht sie sicher, ist eine Reklame. Der Vergleich macht sie gierig.
Das sind wir wieder beim Anfang, ja.
Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Mitdiskutieren und sich einbringen. Und ich merke, da ist ganz viel Energie. Ganz viel Energie und doch irgendwie so die Lust drauf, die Welt zu ändern. Und ich denke, die Energie sollte man mit heimnehmen und irgendwie schauen, dass wir das drehen, weil es ist machbar. Und man muss ja ehrlich sagen, wir haben eine so lange Friedenszeit wie noch nie zuvor in Österreich. Und das ist eine gute Basis, um Friedensspiele zu machen, wo man die Alten mit den Jungen Frieden lernen und vor allen Dingen dann irgendwie vielleicht ihre Bäume pflanzen oder was auch immer. Es wird sich ergeben. Und bis dahin ein schönes, gutes, angenehmes, genussvolles Leben im Moment und nicht im Konsum. Danke.
Danke.